Einen schönen guten Morgen. Ich würde gern beten, ihr dürft sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir dafür, dass wir da sind. Ich danke dir dafür, dass du da bist, Herr. Ich danke dir für jeden, der diese Predigt schaut, hört, von ihr erzählt bekommt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du dich für uns interessierst, dass du dich über uns freust. Herr, dass du dich an dir selbst freust. Und danke, dass du uns heute mit deiner Freude anstecken willst, damit wir sie weitertragen. Herr, bitte hilf, dass meine Worte und unser aller Hören dazu beitragen. Segne, dass wir richtig hören, dass wir richtig handeln und dass wir verändert werden heute. Amen. Ja, ich habe euch vielleicht durch mein Gebet schon das Thema verraten, worum es heute geht. Es geht weniger um eine detaillierte, systematisch-theologische Auslegung von irgendwas, sondern es geht um Freude. Und ich möchte euch kurz teilhaben lassen, warum ich zu diesem Thema gekommen bin. Ich habe es eigentlich, als vor ungefähr einem Monat die Anfrage kam, ob ich heute predige, so gemacht, wie ich es immer mache. Ich schreibe immer zurück, ja super, mache ich gerne. Habt ihr Älteste denn ein Thema oder habt ihr denn irgendeinen Text, der euch auf dem Herzen liegt? Und dann kam die Antwort, nee, Text darfst du dir selber aussuchen, aber es gibt schon Fragen, die uns, die Ältesten, beschäftigen. Ja? Und die Fragen waren, wie kann eine gereifte Gemeinde, die schon viel gehört und erlebt hat, wieder für die Dinge entfacht werden, die Jesus auf dem Herzen liegen? Wie führt man Menschen zurück zur ersten Liebe, zu Christus? Und was ist nötig, damit in den Menschen, die Nachfolger Jesus sind, wieder ein Funkeln in ihren Augen sichtbar wird? Das sind erstmal tolle Gedanken von einer Leitung, wie ich finde, ohne jetzt irgendwie jemandem Honig um den Bart schmieren zu müssen. Ich finde es toll, wenn Leitung sich sowas wünscht, ist das einfach ein sehr gutes Zeichen. Und ich habe mir die Woche dann auch noch Günthers Predigt von letztem Sonntag angeschaut und da hat er so einen Satz gesagt, relativ am Anfang, und der hat sich mir auch eingebrannt. Und der Satz war, es gibt leider eine ganze Menge von Christen, die sich aus der Mitarbeit am Reich Gottes verabschiedet haben. Und Günther hat eine sehr, ja, eigentlich vorsichtig fragend formulierte Frage gestellt und hat gesagt, kann es sein, dass wir uns selbst und den Segen Gottes bringen, das heißt seine Kraft und Nähe nicht mehr erleben, weil wir aus dem Dienst ausgestiegen sind? Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wo liegt die Verbindung zwischen den Wünschen, die unsere Leitung für uns hat, und die sind wirklich gut, und zwischen dem, was der Günther da gesagt hat. Wo liegt das? Wo ist der gemeinsame Punkt, wo die sich treffen? Und ich möchte ohne Umschweife versuchen, heute Morgen eine ganz kurze, klare und deutliche Antwort zu geben, wo ich denke, dass die Problematik liegt. Wir haben als Christen in Deutschland und in Europa eine Erkenntnis- und Freudenskrise. Und zwar bezogen auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir rühmen uns, und zwar entweder insgeheim oder ganz offen, unserer Leistung, unserer Performance, die wir für Gott an den Tag gelegt haben oder allwöchentlich an den Tag legen. So, und wenn es bei dir jetzt im Bauch anfängt zu rumoren, ne? Und du vielleicht denkst, was ist das denn für ein Depp da vorne? Der kennt mich nicht. Der hat null Ahnung von meinem Leben. Der weiß überhaupt nicht, was bei mir abgeht. Der ist 2 Jahre da. Was hat denn der für Jesus hier gerissen? Was hat denn der für Jesus hier gerissen? Ne? Wie kann der mich so runtermachen? Meine Leistung, all das, was ich für den Herrn getan habe, ohne dass Leute mir Danke gesagt haben. Wie kann der das? Wie darf der das? Ich bin ehrlich, teilweise hast du recht, wenn du es so denkst gerade, ja. Weil der Punkt ist, ich bin erst kurz da und ich kenne dich nicht und ich habe hier oben meine eigenen Knackse mitbekommen, was Menschen angeht, und ich gehe manchmal nicht so gerne auf Menschen zu. Ja, gib mir ein Buch über jemanden, der vor 100 Jahren gestorben ist. Mit dem kann ich manchmal besser interagieren als mit jemandem, der hier sitzt oder steht. Das ist so mein Ding. Und ich würde mir wünschen, dass wir das abbauen, diese Distanz. Ja, also ich würde dich gern kennenlernen. Ne? Vielleicht ist ja nach dem Gottesdienst die Zeit, sogar ein Treffen auszumachen. Aber zur Kernaussage, die ich gerade gemacht habe, ich muss dich nicht kennen und ich muss auch mich nicht besser kennen, um zu wissen, dass wir beide mit hundertprozentiger Sicherheit einen Mangel an Erkenntnis Gottes und an Freude über Gott haben. Ich muss dich dafür nicht kennen. Denn alles, was ich tun muss, um das zu wissen und auch, dass wir unsere Leistungen für Gott zu hoch einschätzen, ist, die Bibel zu lesen. Denn wenn ich die von vorne bis hinten lese, taucht es genau jedes Mal wieder auf. In jedem Buch, überall. Wenn es nicht so wäre, wäre das Neue Testament nur 4 Bücher lang, ja, und würde uns über Jesus erzählen und alles wäre super. Aber warum sind die ganzen Sachen wie Apostelgeschichte und die Briefe und die Offenbarungen alles da? Weil Menschen einfach die ganze Zeit ihren Herrn nicht kennen, sie freuen sich nicht an ihm, sie machen nicht mehr, was er will und stattdessen, um das zu kompensieren, versuchen sie, das mit Performance zu kaschieren. Und darf ich ehrlich sein, warum ist es so, dass unser Level an Freude nicht irgendwie so sich für uns darstellt, aufsteigend, sondern eher so? Warum ist unser Gebetsleben auch so, unsere Hingabe für Gott und andere Menschen, ihnen zu dienen? Warum ist es so volatil? Warum habe ich zum Beispiel am Tagen sehr viel Geduld mit meinen Kindern und warum habe ich an Tagen manchmal gar keine? Und sie haben nichts anders gemacht. Warum ist es so? Meine Vermutung ist, dass wir Christen nicht deshalb so einen wechselhaften Level an Freude, Liebe, Geduld, Identitätssicherheit, Dienstbereitschaft für Gott und für andere haben, weil wir in dieser Welt leben. Also es ist nicht, dass wir unsere Umstände verändern müssen. Ich glaube nicht, dass es das ist, sondern ganz einfach, weil wir nicht glauben, dass Gott wertvoll und vertrauenswürdig und fröhlich ist. Wir glauben es einfach nicht. Und ich denke, wir glauben deshalb nicht, dass Gott ein fröhlicher Gott ist und ein Schatz ist, weil wir eine Erkenntniskrise haben. Das heißt, unser Gottesbild ist total verquer. Auch wir, die wir die Bibel lesen, unser Gottesbild ist trotzdem total verquer. Und wir wissen nicht, was Gott mit den Dingen meint, die er sagt. Wir wissen es einfach wirklich nicht. Ja? Was bedeutet es wirklich, wenn er zu uns sagt, ich liebe dich? Was heißt es, wenn er sagt, ich mag dich, ich habe dir vergeben? Glaube und du wirst gerettet. Glaube an das Evangelium. Fürchte dich nicht. Wirf deine Sorgen auf mich, ich sorge für dich. Bitte mich und ich will dir antworten. Fliehe der Sünde. Jage der Heiligung nach, ohne die du mich nicht schauen wirst. Prüfe die Geister. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, was das heißt. Ich meine so richtig, wisst ihr, wir verstehen die Worte, wir können es ja lesen, aber wir verstehen es nicht hier tief drin. Wir wissen und glauben, denke ich nicht, dass was diese Aussagen Gott selbst bedeuten und was sie ihn kosten und wie man geistliche Dinge wirklich macht und warum das für uns gut sein soll. Und so wird Gott und sein, ja, Gott wird zu einem Konzept und seine Verheißungen und seine Eigenschaften und seine Aussagen, die werden Floskeln, ja. Wenn es einem schlecht geht, ja, hoffe auf den Herrn. Ja, was heißt das? Kannst du mir das sagen, was das heißt? Was bedeutet das, hoffe auf den Herrn? Meine Hoffnung ist gerade im Keller. Was heißt das? Und wenn ich es lang genug gehört habe, ist es nur noch eine Floskel. Und sie haben keine Kraft mehr, diese Floskeln, ja. Und ich denke, weil unser Gottesbild verquer ist, springen wir immer wieder hin und her zwischen den Dingen, die er uns anbietet und die Welt uns anbietet. Elia hat es mal zum Volk Israel gesagt, er hat gesagt, warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Ne? Ist der Herr Gott oder ist es Baal? So geht es uns auch. Und dieses auf den beiden Seiten hinken, das macht uns freudlos, weil das macht uns müde, das macht uns ausgelaugt, das macht uns frustriert von Gott und von anderen Menschen, weil wir gleichzeitig nicht erkennen, dass die auch hin und her hinken, ja, oder vielleicht sogar mit beiden Beinen in der Welt stehen. Und dann steigen wir mit unserem Herzen aus der Beziehung von Gott aus, aus unserem Glauben aus, aus dem Dienst aus und suchen Glück in der Welt ganz fern von Gott. Also nochmal, wir erkennen Gott nicht, das heißt, wir wissen nicht, wie er ist, was er von uns will, was er getan hat und was wir tun sollen. Wir werden freudlos und wir versuchen es mit dem Einzigen zu kaschieren, was wir aus der Welt kennen, nämlich mehr Performance. Wir versuchen die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Geduld, Selbstkontrolle, wir versuchen es zu produzieren, ne? Eigentlich Fake Leben. Und irgendwie versuchen wir es, weil wir wissen, dass es gut ist, aber wir haben es nicht empfangen oder wir können es nicht empfangen oder wir wollen es eigentlich gar nicht empfangen, weil es uns vielleicht noch was anderes kosten würde. Und dieses Kosten heißt ja eigentlich, wir müssten vor Gott wirklich ehrlich sein, wie wir sind. Wie wir wirklich sind. Und das wollen wir eigentlich nicht wirklich. Und so gelangen wir leider immer weiter weg von Gottes Gegenwart und Segen, immer weiter weg in selbstverschuldete Verbannung östlich von Eden, ja, weg vom Baum des Lebens. Und ich finde, das ist, wenn ich mein Leben angucke, ich finde es eine schreckliche Situation. Ich glaube, jedem, der Christ ist, geht es genauso. Das ist furchtbar und das tut weh. Und das ist eine ganz schlimme Erkenntnis. Und ich persönlich, ich bin es selbst in meinem Leben leid, dass meine Freude an Gott, meine Lust, mit ihm verbunden zu sein, das zu tun, was ihn groß macht und mir dabei Freude gibt, dass das immer so eine Berg- und Talfahrt ist, ja. Und ich bin oft erschüttert, wie, ja, immens meine eigenen Entscheidungen mit dafür verantwortlich sind, dass ich mich so schlecht fühle, dass ich diese Berg- und Talfahrt habe. Wo ist dafür eine Lösung zu finden? Wo? Ganz einfach, in Gott selbst. Und deswegen habe ich nach dieser Anleitung eigentlich keine Lust mehr, irgendwie euch noch trauriger zu machen, denn das Ziel meiner Predigt ist ja Freude. Und deswegen gucken wir dahin, was Gott uns gesagt hat, was er wirklich will, wie er wirklich ist. Wir gucken in die Bibel, wir schauen, ob das wirklich passt mit unserer Leistungsorientierung, dass das irgendwie unsere Beziehung zu ihm ausmacht. Und wir gucken an den Ort, wo Gott uns Gnade und Liebe und Annahme und Ehrlichkeit und Vergebung von Sünden und Freude und Kraft für Veränderung gegeben hat. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich habe heute keine Präsentation mitgebracht, dürft ihr aufschlagen das Buch Nehemia, und zwar Kapitel 8. Nehemia, Kapitel 8. Ich fange schon in Kapitel 7, dem letzten Halbsatz, an zu lesen. Nehemia, Kapitel 8. Dort steht: Als der siebte Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebten, versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes: Bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats. Vom frühen Morgen bis zum Mittag verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor, und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Neben ihm standen auf der rechten Seite Matitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia, Maasia, auf der linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sechaja und Meshulam. Esra öffnete die Buchrolle, und weil er höher stand als das Volk, konnten es alle sehen. Da stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen: Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten, Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maasia, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelania, gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung und Auslegung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen sie alle an, laut zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Esra sagte zu ihnen: Geht nun, esst, trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt, fette Speisen und süße Getränke, und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten zu: Beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn. Macht euch nun keine Sorgen. Und da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten, denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Ich habe nicht unbedingt Predigtpunkte 1, 2, 3 mitgebracht. Ich habe einfach nur Aspekte, die ich aufgreifen möchte aus diesem Text, die einfach total herausstechend waren für mich in der Vorbereitung. Das erste ist in Vers 1. Das Volk sagt: Bring das Buch Gottes her. Und das ist Wahnsinn. Das Volk hat Hunger. Das Volk weiß, irgendwie gibt es da diesen Gott. Der hat uns wieder heimgeführt aus dem Exil. Wir haben die Stadt wieder aufgebaut. Wir haben den Tempel wieder aufgebaut. Wir haben die Mauer wieder aufgebaut. Aber irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Der hat was, was er uns sagen will. Und wir brauchen das jetzt. Das Volk ist hungrig. Nun, Esra, der zur selben Zeit wie Nehemia gelebt hat, der war 14 Jahre vorher gekommen und hatte sich vorbereitet auf genau so einen Tag. 14 Jahre hat er sich darauf vorbereitet. Und was macht er? Er liest das Wort vom Morgen bis zum Mittag, ungefähr 6 Stunden wahrscheinlich. Und er hat Leute dabei, Leviten und älteste Laien aus der Gemeinde, die das Wort verständlich auslegen. Ja, sie mussten es auch übersetzen, weil die Leute die Sprache nicht mehr unbedingt verstanden haben, aber sie haben es ausgelegt. Und zwar nicht nur für die Männer, sondern auch für die Kleinen und Schwachen, für die Frauen und für die Kinder, die es verstehen konnten. Und es ist ja das Buch des Gesetzes, was sie ausgelegt haben. Das heißt, er muss mindestens die 5 Bücher Mose gelesen haben. Ja? Und sie müssen es ausgelegt haben. Und diese Bücher, was da drin ist, ist ja so zentral. Da kommt ja drin vor, wer ist Gott? Was hat er gemacht? Was hat er versprochen? Was wird er noch tun? Wie steht er zu mir und meinem Leben? Und wie sieht er eigentlich uns, uns Menschen? Wie sieht er uns? Ja? Und irgendwie muss das in den Leuten lebendig geworden sein. Ich frage mich manchmal wirklich, ich habe davor gesessen, als ich das vorbereitet habe, und habe gesagt: Herr, wie machst du es bitte? Wie kann das sein, dass jemand die Personenlisten aus dem 3. Mose gepredigt hat und die Leute waren ergriffen? Wie? Und als ich da saß und habe überlegt, kam mir ein Lied ins Ohr. Er kennt alle unsere Namen, alle unsere Namen. Und dann schlägt's ein. Keiner ist vergessen. Ja, aber es brauchte Leute, die das auslegen, so wie Philippus bei dem Kämmerer auf der Straße war und er hört, dass er den Propheten Jesaja liest, und dann geht er hin und sagt: Verstehst du überhaupt, was du liest? Also das Wort musste verkündigt werden, es musste gelesen werden, es musste ausgelegt werden, es musste für das Volk verständlich gemacht werden, dass es für es heute eine Bedeutung hat. So, und was war die Reaktion? Die Reaktion des Volkes war, sie haben geweint. Sie haben getrauert. Sie sind innerlich zerbrochen. Ihr Herz ist zerbrochen, als sie gehört haben, wer Gott ist, was er getan hat, wie er die Menschen geschaffen hat, wie er sich sein Volk erwählt hat und wie sie ihn ständig und dauernd verlassen haben und sich andere Götter gemacht und Kälber gegossen und irgendwelche bescheuerten Könige an die Macht. Und die haben geweint, weil sie wussten, das ist nicht irgendwie nur eine Story, das ist meine Familie, das sind meine Vorfahren und ich bin der Erbe davon. Ich sitze heute hier als Erbe dessen. Ja, sie haben wie David, als er den Ehebruch begangen hat und Nathan, der Prophet, kommt zu ihm, erfahren, dass das Wort Gottes, als es ausgelegt wurde, auf sie gezeigt hat und gesagt, du bist der Mann, du, niemand anders, du. Und sie haben anerkannt, dass sie, obwohl sie in der Stadt Jerusalem waren und die Mauern waren wieder aufgebaut, dass sie den Fluch Gottes ererbt haben. Gott hatte im 5. Mose, oder Mose hatte durch Gott im 5. Mosebuch gesagt, ich leg's vor euch hin, den Segen oder den Fluch. Wenn ihr das alles tut, ererbt ihr meine Gegenwart und meinen Segen. Wenn ihr es nicht tut, ererbt ihr den Fluch. Und sie saßen da und der Priester liest es vor, die Leviten legen's aus und sie merken, ja, wir haben den Fluch geerbt. Mist. Und zwar zu Recht. Wir sind Kinder des Ungehorsams. So schreibt es Paulus in Epheser 5, 6. So. Und Esra, die Leviten und Nehemia, die waren überrascht davon. Ja? Diese Bibelübersetzung, die macht es nicht so gut. Aber in zum Beispiel Luther oder Elberfelder, die haben nicht damit gerechnet, dass das passiert. Die waren total überwältigt davon, dass das Volk, was mehrere zigtausend Leute enthalten haben muss, plötzlich da angefangen hat zu weinen. So. Aber Nehemia, ein ganz einfacher Bauarbeiter, der war der Erste, der sozusagen das Wort ergriffen hat und hat gesagt, stopp, 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 das läuft hier gerade in eine falsche Richtung. Warum? Naja, weil das Volk auch gehört hatte, dass der Herr den Tag des Herrn kommen lässt. Der Tag des Herrn, der große Tag des Gerichts. Das, was wir alle falsch gemacht haben, das, was Israel damals falsch gemacht hat, das wurde bestraft und der Tag des Herrn kam und er war nicht abwendbar. Und Nehemia sagt, stopp, 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 das ist der falsche Fokus. Das hier ist heute nicht der Tag des Herrn, das ist ein Festtag für den Herrn. Das ist was anderes. Ihr werdet nicht gerichtet gerade, ihr werdet es nicht, sondern ihr sollt euch freuen daran, dass Gott treu ist. Es ist nicht das Endgericht. Gott ist treu. Und auch wenn ihr untreu geworden seid, ist er euch treu. So, und dann passiert was, was das Unglaublichste ist. Diese Trauer wandelt sich in Freude. Warum gelangt das Volk dorthin? Wie gelangt das Volk mit überraschten Leitern und Auslegern, das gerade noch geweint hat, und zwar berechtigt in diese Freude hinein? Das ist ein Wunder. Das haben die nicht produziert. Ja? Das Wort hat gewirkt in ihrem Herzen. Gott hat das Wort wirken lassen in ihrem Herzen. Vielleicht ist es bei einigen eingeschlagen im Kopf, dass Gott zu Mose gesagt hatte im 5. Mose 7, Vers 7, Israel, ich habe dich nicht wegen deiner Größe erwählt, wegen deiner Performance, das, was du tun konntest, denn eigentlich bist du das unbedeutendste aller Völker und das kleinste, sondern ich habe dich erwählt, weil ich dich lieben wollte. Ich liebe dich, weil ich dich lieben will. Punkt. Du hast nichts dazu beigetragen. Ich liebe dich, weil ich dich lieben will. So, und Israel hatte in diesem kurzen Moment durch die Gnade Gottes, Gott hat ihnen das gewährt, das zu verstehen, einfach gesehen und für einen Moment lang verstanden. Natürlich haben sie es danach wieder verbockt. Sie hatten kurz verstanden, Gott liebt uns, weil er es will. Nicht, weil wir ihn von uns überzeugt haben, denn wir sind Versager, wir sind Sünder. Gott, Jahwe, ist ein fröhlicher Gott. Er möchte uns teilhaben lassen an der Freude, die der Vater, der Sohn und der Geist gemeinsam aneinander und miteinander haben. Gott möchte, dass wir seine Freude erfahren und weitergeben. Gott möchte, dass wir in seiner Gemeinschaft sein können. Und dafür muss unsere Sünde getilgt werden. Die haben sich nicht nur deshalb gefreut, weil sie gehört haben, was Gott in der Vergangenheit gemacht hat, sondern Gott hat ihnen gewährt zu sehen, dass er in der Zukunft etwas für sie tun wird, was gnadenvoll ist. Sie haben nicht nur die Gnade gesehen und sich darüber gefreut, was er getan hat, die vergangene Gnade, sondern die zukünftige haben sie gesehen. Ja? Und die Leviten und Nehemia, der einfache Baumann, hat es verstanden, hat gesagt, stopp, der Herr ist treu, der Herr ist gütig. Ihr habt alles verbockt, ja, aber guckt mal, wo ihr gerade sitzt. Ihr sitzt in der wiederaufgebauten Stadt. Der Fluch ist nicht 100% über euch gekommen. Der Zorn Gottes ist an euch vorbeigegangen. So, und das haben die Israeliten verstanden. Und die Frage, die ihnen im Kopf rumgegangen sein muss, war, Moment mal, der Zorn Gottes geht nur rüber, wenn der Pfosten meiner Tür mit dem Blut eines Lammes beschmiert ist, was bezahlt hat. Wie wird er das machen? Wann wird er das tun? Und das Beste, was mir dazu einfällt, zu diesen Punkten von Freude, Festmahl, eine Einladung zu einem Festmahl, das ausgeteilt wird, ist im Neuen Testament das, was Jesus erzählt von den verlorenen Söhnen. Ich möchte es euch vorlesen. Das ist Lukas 15. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu seinem Vater, das ist Bild für Gott, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, mit Verschwendung am Leben. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier in Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und jetzt der Punkt. Und das haben sie, glaube ich, verstanden, damals bei Nehemia. Und er, der verlorene Sohn, machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ich glaube, das haben die dort verstanden. Der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das hat Gott dem Volk Israel an diesem Punkt der Geschichte in einer Vorschattung für einen Moment gewährt, dass sie das gesehen haben. Dass Gott ist wie dieser Vater, von dem Jesus viele, viele tausend Jahre später erzählt hat. Davon bin ich überzeugt. Die Geschichte von Jesus geht aber weiter. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen, und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte, dein Bruder ist heimgekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Wenn man zornig ist, hat man keine Freude. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote nie übertreten, und du hast mir nie ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, Alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich habe die letzte Woche ein Hörbuch gehört von Brennan Manning. Vielleicht sagt er dem einen oder anderen was. Das heißt auf Deutsch Größer als dein Herz, auf Englisch The Ragamuffin Gospel. Ragamuffins sind Gassen- oder Gossenkinder. Gott lädt Gossenkinder zu seinem Festbankett ein. Und Gossenkinder sind alle. Gott sagt zu uns und damals zu den Israeliten durch die Nehemia: Iss Fettes, trink Süßes, verkünde meine Güte gegenüber dir und lass noch weitere Schwache am Festmahl teilhaben. Gott wird sich uns, das wussten die Israeliten damals, in Zukunft in Liebe und Vergebung zuwenden. Und irgendwie wird Gott all unsere Sünden wegschaffen. Er wird uns ein neues Herz geben, das freigelassen ist von Gebundensein an Sünde und Rebellion und Performance, das ihn wirklich liebt und ihm gerne dient. Jesus hat ein Gleichnis erzählt, er hat gesagt, da ist ein König und er lädt Leute ein und die kommen nicht. Die haben ihre Äcker und das zu tun und das zu tun und das zu tun. Und der König wird zornig. Und in Matthäus 22 steht, er lässt sie sogar hinschlachten, die nicht gekommen sind. Und dann sagt der König nicht, jetzt ist die Party abgeblasen, sondern der König sagt, die Hochzeit ist bereit. Und dann sagt er zu seinen Knechten, geh auf die Straßen und Gassen und hol die Lahmen, die Verkrüppelten und die, die es nicht wert sind. Und dann steht er drin und alle Tische wurden voll. Was heißt es für uns? Wir sind Eingeladene zu diesem Festmahl. Egal, ob wir so sind wie der verlorene Sohn, der weggeht und alles verprasst, oder wie der, der auch verloren ist und zu Hause bleibt, ja, der ja ganz klar gesagt hat, du hast zwar irgendwie eine Freude, aber ich habe meine eigene Art von Freude und du hast mir nie was gegeben, dass ich meine Art von Freude ausgelebt hätte. Was bist denn du für ein blöder Typ? Der war eigentlich nur bei seinem Vater, weil er seinen Vater mit Schuld in die Tasche stecken wollte. Ich habe lang genug gearbeitet, also musst du mir geben, was ich will. Das ist der ältere Sohn. Und der jüngere ist so ein Versager, der kann es gar nicht verstecken. Wir sind entweder eins oder das andere. Wir sind nicht eingeladen worden auf Basis unserer Performance, sondern aus Gnade, aus der Liebe, die der König, der Vater, Gott zu seinen Gossenkindern hat, die ihre Versagerexistenz in seinem Licht gesehen und dankend angenommen haben und sich nicht versteckt haben, keine Blätterschurze gemacht haben wie Adam und Eva. Und das Wichtige, und da komme ich wieder zum Anfang, zu diesen Fragen unserer Ältesten, wie entfachen wir das Feuer, die Liebe zu Jesus? Ich glaube, wir haben als Christen unsere Freude verloren, weil unsere Performance aus der Freude kommen sollte und nicht die Freude aus der Performance. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Er sagt nicht, wer lang genug und gut genug die Gebote gehalten hat, für den entscheide ich mich vielleicht, dass ich ihn liebe. Und vielleicht darf er mich dann auch zurücklieben. Natürlich sagt Gott, dass es im Glauben so etwas wie eine positive Feedbackschleife gibt, dass wenn wir ihm aus Liebe und in Freude gehorchen, unsere Freude zunimmt. Wir freuen uns dann aber nicht an unserer Performance, sondern über seine Gnade, die uns ja erwiesen worden ist, dass wir das tun konnten. Wir freuen uns an ihm und nicht an uns. Wenn deine Freude als Christ rein aus der erbrachten Leistung und deren Erfolgen der Leistungsperformance kommt, dann freust du dich, über das, was du angeblich tun konntest, getan hast für den Herrn. Du bist dir dann selbst dein eigener Götze, deine Freudenquelle. Und deshalb ist unser Leben häufig so, weil wenn dieser Götze funktioniert, dann sind wir froh. Aber was, wenn du versagst? Dann hat der Götze versagt, deine Freude ist weg Und du bist sogar in deiner Sünde so gefangen, dass du sagst, Gott, wie konntest du das zulassen? Du bist sogar auf den Vater sauer. Ich war alle Jahre da. Ich habe gedient. Niemals habe ich ein Böckchen gekriegt, um mich freuen zu dürfen. Wenn unsere Freude aus Performance kommt, dann leben wir entgegen dem Evangelium. Punkt. Punkt. Einfach das. Und wir dienen uns auch keine Freude an, wenn wir lang genug gearbeitet haben. Wenn du und ich, wie Israel, wenn wir erkennen, genau wie der verlorene Sohn in dem Gleichnis, wie großartig Gott ist, wie hoffnungslos krank wir sind und dass er uns trotzdem liebt, genauso wie wir gerade sind und auch nicht so, wie wir uns gerne hätten, weil wir ja denken, er hat so den Blick auf uns, also deswegen müssten wir so sein, Performance. Und wir sehen, dass er seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat, dass wir genau das ablegen können, dass wir genau aus dieser Todesspirale rauskommen, um uns in seine Familie aufzunehmen, an seinem Tisch essen zu lassen. Dann entsteht Freude, und zwar situationsunabhängig und leistungsunabhängig. Und der Gehorsam, der daraus folgt, ist dann nicht eine Sache, die wir tun müssen, sondern es ist eine Liebeserklärung zurück an den Vater, der uns geliebt hat. Wozu rufe ich dich und mich heute Morgen also auf? Hör auf zu versuchen, dein eigener Gott zu sein. Hör auf zu versuchen, dir die Liebe Gottes oder seinen Segen durch Leistung zu erkaufen, als könntest du Gott in deine Tasche stecken oder in deine Schuld bringen, wie der ältere Sohn den Vater im Gleichnis. Akzeptiere, wie das Volk Israel, deine Sündennatur, die mit dir eng verwoben ist, die dein Herz immer wieder beeinflusst, und hör auf vorzugeben, du wärst in deiner Sündenbekämpfung weiter als Bruder X oder als Schwester Y und könntest deshalb von oben herabreden. Das Wort wurde von der Kanzel bei Nehemia verkündigt. Kein Mensch. Die Wahrheit Gottes wurde verkündigt. Esra hat sich dabei nicht erhoben. Denn wenn wir denken, wir könnten von oben herab reden, dann glaubt uns das sowieso keiner und Gott schon gar nicht. Gott weiß, dass es keinen sündlosen Menschen auf dieser Erde gegeben hat, außer seinem Sohn Jesus Christus. Warum wollen wir denn bitte versuchen, uns besser darzustellen? Lassen wir es. Hören wir auf. Akzeptiere diese Wahrheit. Du bist ein schmutziges Gassenkind. Und Jesus liebt Gassenkinder. Jesus liebt dich, wenn du schläfst, wenn du wach bist, wenn du gut drauf bist oder wenn du die Welt um dich herum hast. Jesus liebt dich, wenn du gesund bist, wenn du krank bist, in deiner Depression, in deiner Angststörung, wenn du morgens am Tisch deine Pillen nimmst und fragst, wie lange noch, Herr, wie lange noch, wie lange noch. Jesus liebt dich in deinem Versagen, wenn deine Ehe zerbrochen ist oder kurz davor ist zu zerbrechen. Wenn du deiner Sucht nach Anerkennung, Alkohol, irgendwas erliegst, wenn du deinen Job verloren hast, wenn du den Stress im Alltag nicht mehr aushältst, wenn die Sorgen der Welt deine Gedanken und Gefühle in den Schraubstock legen, wenn sie anfangen, so rüber zu wuchern wie diese Dornen. Jesus liebt dich in deiner Angst und in deiner Schwäche. Jesus ist nicht auf Distanz zu uns bedacht. Und zwar auch dann, wenn wir sündigen, nicht. Wie ist es, wenn wir sündigen? Ich rede von mir. Ja? Man ist selber geschockt. Und was macht man dann? Im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck, der heißt throw oneself a pity party. Ja? Also sich in seiner Sündhaftigkeitserkenntnis und der Schlechtigkeit auch noch suhlen. Wir laufen rum mehrere Tage mit gesenktem Haupt und Büßergewand und finsterer Miene und einem immer größer werdenden Haufen Asche auf dem Kopf und meinen, wir müssten uns erst durch diese Selbstkasteiung nach unseren Regeln vorreinigen, bevor wir wieder in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Ja? Ich habe mal was gehört, das fand ich super, da hat ein Prediger gefragt, ganz ehrlich, wer von euch, wenn er weiß, dass eine Badewanne da ist und die macht sauber, geht vorher baden, bevor er in die Badewanne geht? in einer anderen Badewanne. Das ist doch blöd. Ja? Hör auf damit. Hebräer 4,15 sagt, dieser hohe Priester Jesus hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb doch ohne Sünde. Und aus diesem Grund wollen wir, die wir nicht so sind wie er, mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen können. Ja? Wir müssen es nicht machen. Der Vater im Gleichnis von Jesus hat es mit dem jüngeren Sohn auch nicht gemacht. Der hat sich auch überlegt, oh, was sage ich jetzt meinem Vater? Ne? Ich habe gesündigt gegen Himmel und Erde, bla bla. Dem Vater war es egal, der ist auf ihn zugerannt. 1. Johannes 1,5. Folgende Botschaft haben wir von Jesus gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht und in ihm ist keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, wie der ältere Bruder, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Auch in der Freude. Und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns rein von jeder Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, wie das Volk Israel damals, wie der jüngere Sohn, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Zu was fordere ich uns auf? Lasst uns ins Licht treten. Lasst uns aufhören zu versuchen, Heiligkeit zu produzieren, ohne dabei, wie Günther es letzte Woche gesagt hat, an Jesus Christus angedockt zu sein. Du hast hier den Föhn. Das laugt aus. Das laugt aus, wenn wir es so nicht machen mit der Verbindung. Es laugt aus, es saugt uns Kraft zum Leben ab und es nimmt uns Freude. Und Gott ist nämlich ein fröhlicher Gott. Er freut sich an sich selbst, an seiner Majestät, an seiner Perfektion. Der Vater, der Sohn und der Geist sind seit Ewigkeiten mit nichts anderem beschäftigt, sich gegenseitig Liebe, Ehre, Freude, Wertschätzung, alles Gute gegenseitig zu geben. Und Gott ist das einzige Wesen, das es gibt, das das tun kann, ohne als Narzisst dazustehen. Er macht es mit Berechtigung. Es gibt nichts Besseres als ihn. Ja, und nur weil wir es nicht verstehen können, macht es ihn nicht unwahr. Gott ist heilig und herrlich, ganz anders als wir. Und er möchte uns in diese Heiligkeit und Herrlichkeit einbinden. 1647 wurde der Westminster-Katechismus aufgeschrieben. Und der erste Punkt, der da steht, die erste Frage, die einem Gläubigen gestellt wird, ist: Was ist das höchste Ziel jeden menschlichen Lebens? Und die Antwort lautet: Das Ziel menschlichen Lebens ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wie kommen wir dahin? Wie? Jesus hat es selbst gesagt, sein erster Predigtsatz war: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt. Vertrauen heißt Glauben. Vertraue darauf, dass Jesus der König ist, der dich zum Festmahl wirklich eingeladen hat, dich den lahmen, kranken, verkrüppelten des Gassenkind. Vertraue darauf, dass Jesus der dritte, der gehorsame Sohn ist in dem Gleichnis, der die Sünden der beiden verlorenen Söhne in seinem eigenen Körper auf das Holz hinaufgetragen hat und vollständig absorbiert hat. Vertraue darauf, dass Jesus, der keine Sünde kannte, stellvertretend für uns in den Augen des Vaters am Kreuz zur personifizierten Sünde geworden ist. Er hat uns losgekauft vom Fluch, den das Gesetz forderte, indem er zum Fluch wurde für uns. Galater 3,13. Vertraue darauf, dass du durch die Gnade Gottes allein und durch das Werk von Jesus allein, durch dein Vertrauen auf ihn allein und nicht durch deine Leistung gerettet bist und in ewig Gemeinschaft mit Gott haben wirst. Weißt du, wie Gott Jesus in der Bibel einem Fremden oder auch uns vorstellt? Ist dir das mal aufgefallen? Paulus schreibt, dass Gott Jesus so vorstellt, wenn er ihm jemanden vorstellt: der Erstgeborene aus den Toten. Was impliziert das? Wenn ich sage, das ist meine Erstgeborene Hanna, was impliziert das? Es gibt mehr Kinder. Es gibt mehr Geschwister von diesem Kind. In der Familie Gottes, den wir als Glaubende lieber Vater Abba nennen dürfen, gibt es viele Kinder, zweitgeborene Geschwister von Jesus, Glaubensgeschwister. Und in Hebräer 11,6 steht: Gott schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen, seinen Adoptivkindern, eine Stadt gebaut. Freue dich, dass Jesus zurückkommen wird und alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Zum Abschluss möchte ich noch einen Satz vorlesen aus Zephania 3. Soll ich einen Satz lesen oder den Abschnitt? Ich lese den Abschnitt. Der ist dicht gepackt, der packt es nochmal alles zusammen. Zephania 3, ab Vers 9. An jenem Tag werde ich den Völkern reine Lippen schenken, das ist Gott, der redet, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm Schulter an Schulter dienen können. Dienen aus Freude. Mein zerstreutes Volk, das jenseits der Flüsse Kuschs lebt, werden mir meine Verehrer als Opfergabe bringen. Zu dieser Zeit wirst du, Israel, dich deiner ganzen Taten, mit denen du dich gegen mich aufgelehnt hast, nicht mehr schämen müssen. Denn dann nehme ich die Hochmütigen aus deiner Mitte weg und du wirst in Zukunft auf meinem heiligen Berg nicht mehr anmaßend sein. Das Wichtige in dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen ist, der eine Sohn hat die Einladung angenommen. Für den anderen, den Älteren, stand in dem Gleichnis die Einladung noch aus. Er muss sich noch entscheiden, ob er seinen Weg ändert und den Vater wirklich annimmt. Und ich werde von dir ein demütiges und armes Volk, Gassenkinder, übrig lassen, das sein Vertrauen allein auf den Namen des Herrn setzt. Die Übriggebliebenen aus Israel werden kein Unrecht mehr tun und nicht mehr lügen. Kein betrügerisches Wort wird mehr aus ihrem Mund kommen. Sie werden nun wie eine Herde behaglich auf ihrer Weide ruhen und niemand wird sie aufschrecken, weil der gute Hirte Jesus da ist. Brich in Jubel aus, Tochter Zion, jauchze Israel, sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichtsurteile, die über dich verhängt wurden, aufgehoben und deine Feinde beseitigt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte und du wirst nichts Böses mehr sehen. An jenem Tag wird man Jerusalem zurufen: Fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht mutlos werden, mach weiter, dien weiter. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Und die betrübt von den Festversammlungen ausgeschlossen waren, die will ich auch sammeln, denn sie gehören doch zu mir, auch wenn sie noch durch Schande gezeichnet sind. Schau doch, in dieser Zeit werde ich gegen die vorgehen, die dich unterdrückt haben, aber die zugrunde Gerichteten will ich retten und wer vertrieben war, den will ich wieder nach Hause führen und zu deren beschämen, die die vertrieben haben, werde ich ihnen auf der Erde neu zu Ansehen und Ehre verhelfen, denen, die beschämt wurden. An jenem Tag werde ich euch sammeln und wieder nach Hause führen. Und dann werde ich euch einen guten Namen geben, einen Ehrennamen unter den Völkern der Erde. Mit euren Augen werdet ihr sehen, dass ich euer Schicksal wende, so spricht der Herr. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.